50.000 Tier- und Pflanzenarten gibt es noch in Baden-Württemberg. Davon sind 40% bedroht. Über die Hälfte unserer 460 Wildbienenarten sind auf der roten Liste. Gleichzeitig werden 2.300.000 Kilogramm Ackergifte jährlich ausgebracht, um Millionen Tiere und Pflanzen zu töten. Da die Politik diese Bedrohung zunächst nicht verbindlich bekämpfen will, haben Bürger und Bürgerinnen selbst Politik gemacht, mit dem Volksbegehren Artenschutz. Im Gegensatz zu einer Petition beruht ein Volksbegehren auf konkreten Vorschlägen zur Gesetzesänderung. Werden genügend Stimmen für die Gesetzesänderung gesammelt, also von 10% der Wahlberechtigten, muss die Landesregierung den Gesetzesvorschlag umsetzen. Wenn nicht, kommt es zu einem Volksentscheid und der Gesetzesentwurf wird Gesetz, wenn 20% der Wahlbevölkerung zustimmen. Ein Volksbegehren hat also direkten Einfluss auf die Politik. Insbesondere bei konventionell wirtschaftenden Landwirten und Landwirtinnen stieß dieses Volksbegehren mit seinen strengen Forderungen jedoch auf Widerstand. Gerade bäuerliche Betriebe stehen ohnehin unter enormem Druck, einerseits viel und billig produzieren, andererseits alle möglichen Umweltauflagen erfüllen. Und dazu auch noch der Artenschutz. Es stellen sich die Fragen, wie lässt sich das alles unter einen Hut bringen, ohne den Landwirten und Landwirtinnen die Lebensgrundlage zu nehmen? Wo sind die Konsumenten und Konsumentinnen gefordert und wo die Politik? Was kann gemeinsam getan werden, um dem Artensterben entgegenzuwirken? Mit diesen Fragen wurde sich am 11. Dezember auch im Schlatterhaus in Tübingen auseinandergesetzt. Das Umweltzentrum Tübingen hat hierzu zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Mit dabei waren Gottfried May-Stürmer, der BUND-Landwirtschaftsreferent, Rüdiger Bechtle, ein Landwirt aus der Region, Dr. Christian Eichert, der Geschäftsführer von Bioland BW e.V. und Michael Schneider, Vorstand der Xels EG und Inhaber von der Markladen. Auch die Wüste Welle war vor Ort und hat die angeregte Diskussion mitverfolgt. Für alle Interessierten folgen nun Eindrücke des Abends, die einen Einblick in das komplexe Thema und den informationsreichen Abend liefern sollen. Start soll eine kurze Beleuchtung der aktuellen Situation des Biomarktes in Baden-Württemberg durch Dr. Christian Eichert sein. Die zentrale Frage, ob Bio denn überhaupt gleich Artenschutz bedeutet, versucht Herr May-Stürmer zu beantworten.
Ja, Baden-Württemberg steht derzeit bei 14% Fläche, die bio bewirtschaftet wird. Nur Hessen liegt als Flächenland noch vor uns. In diesem Jahr zur Biofach, die weltgrößte Biomesse im Februar, befragte Deutsche Bauernverband seine Mitglieder, wie sie sich zur Umstellung auf Bio positionieren. Dort haben insbesondere in Süddeutschland 20% der Betriebe gesagt, dass sie in den nächsten 2 bis 3 Jahren auf Bio umstellen wollen. Also wir sind jetzt 14% der Fläche, 20 wollen dazukommen. Es war noch nie so eine freundliche Stimmung, also unter den Bauern in Richtung Bio. Also es ist heute als was Normales, dass man sich mit Bio beschäftigt. Also das ist auch positiv. Also will sagen, das ist erstmal gut, dass es so ist. Und wenn man bei uns die Mitglieder fragt, wie sie zu 100% Bio stehen, dann sagen alle natürlich, es gibt keine Option, alles muss Bio werden. Natürlich in einem Tempo, wie es der Markt verträgt, etc. etc. Bei Bioland, aber auch die anderen Verbände hier in Baden-Württemberg, hatten wir in den letzten 2-3 Jahren immer so zweistellige Wachstumszahlen, so um die 10%. Die ersten Statistiken dieses Jahr gehen auch eher wieder in 15% Wachstumsjahr. Also das heißt, Bio hat seit einigen Jahren auf der Fläche Rückenwind. Im Markt hat es das ja schon seit 20 Jahren. Und die Fläche hat aber tatsächlich 15 Jahre lang eher stagniert und ist eigentlich erst so seit 2015-16 dynamisch unterwegs. Und ich glaube, das ist gut, dass es so ist. Ja, ansonsten, ich glaube, der Biomarkt wird genauso weiter wachsen, wie er wächst. Das machen die Verbraucher ja. Dass wir natürlich, hatte ich ja schon angedeutet, dass wir natürlich schauen müssen, dass auch wir in der Biodiversität wirklich selber und messbar etwas anders machen. Haben wir jetzt bei Bioland eigene Richtlinien eingeführt, die dann eben auch überprüft werden. Ich glaube, das ist richtig, das zu tun und das können die konventionellen Kollegen wie wir tun. Wie können wir die Agrarlandschaft so gestalten, dass die Insekten, alle anderen Lebewesen auch in Zukunft haben.
Und dann schließt daran vielleicht an, Herr May-Stürmer, wir haben uns gefragt, ist Bio eine zwingende Voraussetzung für artenschutzgerechte Landwirtschaft und eben umgekehrt auch, ist Bio immer gleichbedeutend Artenschutz?
Wenn Sie die Frage so stellen, dann muss ich zweimal Nein sagen, aber trotzdem würde dadurch ein völlig falscher Eindruck entstehen. Bio ist eine hervorragende Voraussetzung vor Artenschutz, so möchte ich es formulieren. Der Verzicht auf chemisch-synthetische Pestizide ist ein ganz wichtiger Schritt, weil das Insektizide Insekten umbringen, das ist einfach so. Dazu sind sie ja da und diese Wirkung wird auch immer sehr sorgfältig geprüft. Deswegen ist der Verzicht, den die biologischen Bauern ja leisten, eine ganz wichtige Voraussetzung. Auch die Flächenbindung der Viehhaltung ist eine Voraussetzung, weil dadurch weniger Nährstoffe auf die Felder kommen und auch die Eutrophierung, also die Nährstoffüberfrachtung, ja ein Problem für viele Arten ist. Ja, die weiteren Fruchtfolgen, die im ökologischen Landbau in der Regel praktiziert werden, sind auch eine ganz gute Voraussetzung für den Artenschutz. Also Bio ist eine gute Voraussetzung für den Artenschutz, aber Bio heißt nicht zwingend Artenschutz. Auch ein Biobetrieb, der die Wiesen auf einer ganzen Markung in einem Tag mäht, ist natürlich keine gute Voraussetzung. Da gibt es dann keine Rückzugsflächen, wo sich irgendeine Heuschrecke oder was halten kann. Also auch die Bios müssen da aufpassen und können viel manches noch besser machen. Umgekehrt können auch konventionelle Bauern sehr viel für den Artenschutz tun. Es gibt auch viele Gruppen von konventionellen Bauern, die versuchen, durch einzelne Maßnahmen auch die chemische Belastung zu verringern. Weingärtner gibt es bei uns in Heilbronn viele, die sagen, Herbizide brauchen wir nicht. Insektizide brauchen wir nicht, da haben wir die Verwirrmethode. Herbizide brauchen wir nicht, das geht mechanisch. Aber wir kommen eben mit den Pilzkrankheiten ohne chemisch-synthetische Fungizide schlecht zurecht. Also da gibt es auch viele Zwischenstufen.
Wie bereits angesprochen, können auch konventionelle Landwirte viel für den Artenschutz tun. Dies wird auch von Christian Eichert selbst erläutert und betont.
Was wir im Biotop und Artenschutz tun, ist natürlich das Minimalste anzuwenden, was wir können. Wir haben natürlich gerade gehört, die Ausgaben pro Hektar sind hoch. Das ist natürlich für jeden klar und verständlich, dass man versucht, die Kosten zu minimieren. Keiner spritzt unnötig oder verteilt unnötig die Gelder. Das gucken wir natürlich sehr mit Bedacht. Versuchen auch durch Anbaustrategien gerade Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, dass wir viel mechanisch lösen können, so gut es geht. Haben aber auch daher vom Erhalt der Streuobstwiesen bis hin, dass wir Reine und Hecken und das alles pflegen und nicht alles niedermachen, zur Effizienzsteigerung. Genauso, wo wir uns beteiligen, von Blühstreifen bis Zwischenfrüchte bis weiten Fruchtfolgen, dass wir 7 Kulturen anbauen. Es ist bestimmt mehr wie der Schnitt, ich weiß es nicht, ich könnte mir vorstellen, dass es mehr ist wie der Schnitt. Ich habe bestimmt noch was vergessen, aber wir auf unserem Betrieb nutzen Kleegras im Anbau, können damit unsere ökologische Vorrangfläche nachweisen, die verwerten wir im Mifi-Bereich. Da können wir unseren Kreislauf schließen, unseren Nährstoff, also wir haben Photophyktiere, haben wieder dann Gülle und den Misch für den Dünger. Also ja, so nutzen wir das zum Beispiel. Oder Zwischenfrüchte natürlich, gibt es verschiedene Programme, wo wir natürlich auch deutlich mehr machen, wie jetzt irgendwie vertraglich zugesichert ist das so, wo ich sage, das ist mir wichtig, das tut dem Boden gut, das tut den Insekten gut und das kostet Geld und das bezahle ich, weil ich davon Vorteile sehe.
Neben dem Unterschied zwischen biologischem und konventionellem Anbau spielt für Michael Schneider ein anderer Aspekt die zentrale Rolle, die Regionalität der Produkte.
Wir haben bei uns im Marktladen, habe ich mir ausrechnen lassen, ich wusste es selber auch nicht, ungefähr 35% Umsatz mit regionalen Produkten. Das heißt, ich würde sagen, so maximal 100 Kilometer im Umkreis. Die meisten Betriebe sind deutlich näher um Tübingen herum. Es sind aber insgesamt 60 Betriebe. Das heißt, 35% Umsatz machen wir mit 60 Betrieben. Das ist ökonomisch totaler Nonsens. Aber wir haben das schon immer so gemacht. Wir sind immer schon in erster Linie regionale vom Händler oder Vertreiber von Ware. Und ich denke, was ganz wichtig ist, ich halte die totale oder die hundertprozentige Ökologisierung der Landwirtschaft für unabdingbar. Und die Entwicklungen im Biolandbau, die halte ich für ziemlich bedenklich, weil im Biolandbau genauso wie in der konventionellen Landwirtschaft die Feldergrößen immer größer werden, die Anbaufruchtfolgen oder die Früchte auf den Äcker immer eintöniger werden. Das heißt, immer mehr verliert sich aus der Region, weil es sich schlichtweg nicht mehr lohnt, sich hier anzubauen. Das heißt nicht, dass man das hier nicht anbauen könnte. Immer mehr Früchte gehen raus aus dem Anbau, nicht weil sie nicht im Neckartal angebaut werden könnten, sondern weil sie schlichtweg nicht mehr rechnet, weil wir den ganzen Lebensmittelmarkt derart internationalisiert haben, dass die Region praktisch keine Rolle mehr spielt. Und das ist was ich wirklich wahnsinnig wichtig finde, weil im Biobereich geht es genau die gleiche Richtung.
Man weiß, dass Artenschutz da am besten geschützt ist, wo entweder ökologisch produziert wird, wo vielgestaltig produziert wird, also viele Früchte im Feld, also sehr unterschiedliche Fruchtfolgen. Und man weiß, dass die Knicks, so heißt es, also je kleiner die Feldergrößen sind, desto besser ist es für den Artenschutz. Es gibt aus Göttingen von vor 2 Jahren eine Untersuchung von der Uni, die haben rausbekommen, dass die Schlaggröße bzw. die Kleinheit, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, der Felder vom Artenschutz her wichtiger ist, wie das, dass man keine Pestizide ausbringt. Das heißt, wir gehen im Bierbereich eigentlich in die gleiche fatale Richtung.
Also ich möchte dem schon widersprechen, dass es bei uns die Produkte gar nicht mehr gibt. Ich kaufe fast jeden Samstag bei uns auf dem Wochenmarkt ein und im Wochenmarkt in Heilbronn kann man mit Produkten, die vielleicht nicht alle aus dem Kreis Heilbronn, aber aus der Region, wenn man die 5 oder 6 umliegenden Landkreise dazu nimmt, dann kann man sich ein sehr gutes Essen eine ganze Woche lang selber kochen. Und das Defizit ist noch nicht da, dass es da zu wenig geben würde. Natürlich esse ich auch ganz mal Orange und trinke Kaffee, aber das hat es bei uns noch nie gegeben. Und das, was bei uns wächst, das kriegt man auch noch bei uns. Und ich kriege das alles auch immer biologisch.
Einen Besuch in einem regionalen Bioladen könne sich nicht jeder leisten. So ein Argument aus dem Publikum. Das Podium geht auf diese Anmerkung ein.
Ich will jetzt wirklich überhaupt nicht zynisch wirken, also das wäre jetzt ganz blöd, aber wenn wir im Schnitt 10% von Lebensmitteln ausgeben, dann können wir auf jeden Fall mal festhalten, da ist für viele Menschen noch viel mehr möglich. Ich finde es immer ziemlich schwierig, weil die sich hier sitzen, würde ich mal sagen, der größte Teil muss eher entscheiden, wofür das Geld, das zur Verfügung steht, ausgegeben wird. Also ich meine es jetzt überhaupt nicht irgendwie persönlich, sondern wie viel Auto brauche ich, wie viel Reise brauche ich, wie viel, ich weiß es nicht, was brauche ich alles und wie viel bleibt noch übrig für die Lebensmittel. Und ich würde sagen, wir werden so oder so angesichts der Klimasituation viel mehr ausgeben müssen für Lebensmittel in Zukunft.
Ich würde jemand, der sagt, er hat zu wenig Geld, um sich Bio-Lebensmittel leisten zu können, würde ich mal raten, mal zu prüfen, was er an Grundlebensmitteln kauft und was er an verarbeiteten Lebensmitteln kauft. Wer nämlich auf dem Markt Kartoffeln und Gemüse und Salat kauft und sich da selber was draus macht, kommt wesentlich billiger weg, als wer im Supermarkt alle möglichen hochverarbeiteten Fertiggeschichten hat. Das eine würde ich eben raten, seinen Fleisch- und Wurstkonsum zu überprüfen, weil mit weniger Fleisch kommt man in der Regel doch auch günstiger weg und kann sich dann vielleicht sogar gelegentlich mal zum Feiertag auch ein teureres Bio-Stückle leisten.
Sie brauchen nicht so zynisch zu werden. Wenn man schlecht ist, wenn man von Hartz IV leben muss, dann ist die Frage nicht, kaufe ich mir irgendwie Bio oder sowas und mache es selber, sondern dann ist die Frage, kann ich mir eine Bio-Kartoffel, also Kartoffelsack kaufen oder muss ich den im Supermarkt kaufen? Das ist die Frage. Und nicht nur für Hartz IV, sondern auch für viele Geringverdienende, die es überlegen müssen, können sie ihre Miete noch zahlen.
Das muss aber in meinen Augen über Sozialpolitik gelöst werden und nicht über die Landwirtschaftspolitik.
Ein komplexes Thema mit stark polarisierenden Positionen kann auch zu einer etwas hitzigeren Diskussion führen. Auch das konnte man an dem Abend beobachten. Auch das Publikum hatte den Eindruck der Entstehung von Fronten in der Debatte. Dies wird vom Podium wie folgt beantwortet.
Also die Fronten gibt es schon sehr lange, Jahrzehnte eigentlich, wenn man es genau nimmt. Also ich würde das so sagen, die Schwierigkeiten liegen eher darin, dass die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe immer mehr in die Richtung geht, die nicht gut ist für den Arten, für die Artenvielfalt. Das würde ich jetzt mal sagen, aber die Fronten gibt es auch schon lange.
Also ich habe ja, glaube ich, deutlich gemacht, wie wir mit den 20% Umstellungswilligen umgehen, dass ich auch meinen Bauern sage, Tore auf, zeigen, wie wir es machen, einladen. Ich finde, Bauer zu Bauer funktioniert am besten. Und spätestens, wenn man an dicken Maschinen steht, also Blech zieht immer, also das sind die Begegnungen, wenn wir Ackertage machen und zeigen, wie wir mit unserem Technikeinsatz mit weniger Pflanzenschutz, da kommen wir ins Gespräch, das sind die guten Gespräche und so können wir auch überzeugen. Also wir müssen uns öffnen, wir wollen keine Spaltung, sondern wir wollen jeden willkommen heißen, der sich aufmacht. Und von daher, ich glaube, das Eckpunktepapier geht jetzt auch in eine Richtung, dass auch konventioneller Berufsstand mitgehen kann auf dem Weg, weniger Pflanzenschutz, mehr Bio. Also ich glaube, wir sind jetzt auf einem guten Weg und ich wünsche mir, dass da auch der Mut jetzt ergriffen wird, die Chance, hier gemeinsam was für Umwelt- und Naturschutz zu tun.
Genau, das letzte Wort war das Wichtigste, gemeinsam. Also klar, es gibt immer unterschiedliche Interessen, das ist wahrscheinlich seltenster Fall die eine Meinung. Es muss ein Weg sein, wo alle mitgehen können. Und das ist halt die große Kunst, den Dialog und die gute Mitte zu finden, wo alle dann auch noch zufrieden vom Tisch aufstehen können.
Vielleicht auch noch zu der Frage, weil da war ich ja als Naturschutzvertreter auch angesprochen. Also schon seit ich mich vor der BUND mit Landwirtschaftspolitik beschäftige, hat es sowohl Kooperationen als auch Auseinandersetzungen gegeben zwischen Naturschutz und Bauern. Ich denke, unser vor kurzem zum Ehrenvorsitzenden gewählter langjähriger Vorsitzender, der Hubert Weiger, hat schon etwa 1980 eine große Rede gehalten mit der Überschrift Bauer und Brachvogel in einem Boot. Und diese Situation haben wir eigentlich heute immer noch. Zur Frage, ob jetzt Naturschützer und Bauern Fronten aufbauen und dann die Großen davon profitieren, ich glaube, das ist eigentlich nicht so. Wir haben ja in den letzten zwei Jahren im Januar hier die schöne, wir haben eine SAT-Filial-Demo. Und da waren Naturschützer und Bauern gemeinsam auf der Straße, aber das waren nicht in erster Linie die Großbetriebe. Ich glaube, das waren eher die mittleren und kleineren Betriebe, die da mit uns gemeinsam für eine andere, bessere Agrarpolitik demonstriert haben.
Das Volksbegehren 2019 hat eine komplexe Diskussion losgebrochen. Doch nicht nur das wurde durch den Aktivismus der Bürger und Bürgerinnen erreicht. Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat reagiert und mit einem Eckpunktepapier einen Gesetzesentwurf gegen das Arten- und Höfesterben auf den Weg gebracht. Die wichtigsten Punkte, die auch von den Initiatoren des Volksbegehrens anerkannt werden, lauten wie folgt. 40-50% weniger chemisch-synthetische Pestizide bis 2030. Ausbau der Ökolandwirtschaft auf 30-40% der Flächen bis 2030. Verbot aller Pestizide in Naturschutzgebieten, Verpflichtung zum integrierten Pflanzenschutz in allen anderen Schutzgebieten. Den Schutz der Streuobstbestände, Verbot von Pestiziden für Privatgärtner und Gärtnerinnen. Und mindestens 62 Millionen Euro zusätzlich, schon jetzt garantiert vom Land, in den nächsten zwei Jahren für den Artenschutz. Damit ruht die Mobilisierung für das Volksbegehren zunächst. Es bleibt die Hoffnung, dass die Gesamtgesellschaft nicht zu spät reagiert hat.